Betreten die Burg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Listen and repeat. James is flying the Enterprise.
Ist das so? Er gibt doch nur die Befehle. Fliegt er sie denn auch aktiv? Ist das dann nicht eher Chekhovs Aufgabe in dem Fall?
Wir wollen das jetzt hier nicht auf die Goldwaage legen.
Ja.
Aber ist der Captain eines Schiffes?
Ja.
Der fährt doch dieses Schiff. Rein hierarchisch, oder?
Ja, aber aktiv macht.
Nur weil er den Hebel nicht umlegt.
Aber
da sind wir bei einer philosophischen Frage.
Ja.
Ich finde das interessant, David. Schön, dass du mich darauf ansprichst.
Ja.
Also, was ist
wir
denn.
Wir brauchen 5 Folgen, um auf dieses Thema zu
was
kommen.
Was ist denn zuerst da? Der Befehl oder der, der ihn ausführt?
Das Schiff war als erstes da, glaube ich.
Ja, aber das geht ja an meiner Frage vorbei.
Ja, ich weiß.
David, was ist zuerst da? Der Befehl oder der, der ihn ausführt?
Der Befehl.
Der Befehlsgebende. Ist er nicht somit Urheber allen Handelns des Steuernden? Und fährt er dann nicht das Schiff?
Aber Philipp, das würde ja bedeuten, wenn meine Frau sagt, wir fahren jetzt nächstes Jahr nach Italien in Urlaub, dass sie nach Italien fährt, obwohl ich die 11 Stunden hinterm Steuer sitzen werde. Willst du mir das damit sagen?
Ja, ihr fahrt beide in den Urlaub, weil ihr fahrt ja beide.
Ja.
So. In dem Fall gibt deine Frau aber den Befehl, fahr mich nach Italien. Das heißt, eigentlich fährt sie, du bist nur der Ausführende.
Ich bin nur Gammel.
Ja, genau. Du bist das Fleisch, das am Steuer sitzt. So. So sieht's nämlich aus.
Ja, meine Uroma sagte immer, der Mann ist der Kopf des Haushalts und die Frau ist der Hals und der Kopf dreht sich immer dahin, wo der Hals hin will.
Ja.
So haben Menschen, dass die irgendwann 1800 irgendwas geboren wurden, gesehen.
Mhm.
Gut. Wir kommen aber jetzt zu was ganz anderem. Wir kommen jetzt zum schönsten, besten.
We are coming to James is flying. The Enterprise.
Genau, wir kommen zu Star Trek 6, das unentdeckte Land.
Sehr schön.
Ich habe mich sehr gefreut, ihn endlich mal wieder zu sehen. Ich habe ihn lange nicht gesehen.
Ja, ich habe den Abend angekündigt damit, also deine Frau war ja noch hier.
Ja.
Und sagte dann, was guckt ihr denn dann so? Dann haben wir gesagt, was wir gucken, Star Trek 6.
Ja.
Und da musste ich unbedingt dahinter noch sagen, dass ich die anderen Teile nur geguckt habe, um diesen Film gucken zu können.
Und das stimmt doch nicht. Wir hatten noch sowohl beim zweiten als auch beim vierten sehr viel Spaß.
Ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Macht ja auch sehr viel Spaß, wenn man sich über Dinge auch aufregen kann. Ne? Aber
siehe letzte Folge.
Das war jetzt wirklich ein absolutes Wunder, wie nach einem fünften Teil, der so dermaßen katastrophal ist, ein Film aus dem Hut gezaubert wird, bei dem so unfassbar viel richtig gemacht wird. Den kannst du heute noch gucken.
Das ist immer noch ein spannender Politiker.
Das ist einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Da für mich, also finde ich einfach das.
Mm.
Weil der so viele, du sagst jetzt gerade so Polit-Thriller, der hat diese Gerichtsverhandlungen, der hat dieses Whodunit.
Zeitgeschichte,
dann hat
91,
er,
ne?
Dann hat er Action, diese Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg. Da kommt so viel zusammen, was aber dynamisch miteinander verwoben wird, mit tollen schauspielerischen Leistungen, da kommen wir gleich noch zu. Und was uns beim Gucken jetzt, beim Rewatch nochmal richtig aufgefallen ist, es war eine fantastische Kameraarbeit.
Ja, genau.
Du hast rausgesucht, wie dieser Herr hieß, der das gemacht hat.
Kommst du, ich wollte eigentlich noch zurückgehen, von wo wir eigentlich kommen, aber ich kann jetzt, dann schieben wir.
Nee, wir müssen diesen Namen des Mannes jetzt einfach alle zwei Minuten in diesem Podcast.
Genau, Hiro Narita, ein Koreaner, der hat tatsächlich gar nicht so viel bekanntes Kram gemacht. Er hat Hokus Pokus gemacht, das ist vielleicht so seine bekannteste Arbeit für Disney. Den Film, er hat Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gemacht, den kann ich noch. Er hat die Live-Action-Sachen von James und der Riesen vor sich gemacht, an die ich allerdings jetzt bewusst keine Erinnerung mehr habe. Und er hat The Rocketeer gemacht, einen sehr unterschätzten Disney-Film, wie ich finde, über einen Mann mit Raketenrucksack. Ich wollte aber noch mal einen Schritt zurückkommen, weil du sagtest gerade, es ist ein Wunder, dass, dass dieser Film ungefähr zwei Jahre nach diesem wirklich katastrophalen fünften Teil Regie William Shatner damals gekommen ist. Wir haben uns auch sehr ausführlich über das Drehbuch abgefuckt. Und jetzt kommt Nicholas Meyer zurück, der Regisseur und ich glaube auch Autor vom zweiten Teil von Wrath of Khan, und liefert wieder ab. Muss man einfach so sagen. Er hat einen wirklich hervorragenden Thriller geschrieben, der dieses Sujet des Kalten Krieges, in dem Fall UdSSR, in dem Fall das Klingonische Reich, das nach einer Katastrophe auf Diplomatie angewiesen ist. Und auf der anderen Seite, ich wollte gerade schon wieder das Galaktische Imperium sagen, die Föderation, die sich diplomatisch annähern. Und wer macht es zwei, und darauf dann treffen wirklich mit James T. Kirk alte Recken dieses lange anhaltenden Konflikts, 70 Jahre dauert dieser Konflikt, 50 Jahre hat der Planet, haben die Klingonen noch, bis der Planet verseucht ist und nicht mehr lebensfähig ist, ihr Heimatplanet. 70 Jahre geht, glaube ich, dieser Konflikt im Star Trek-Universum zwischen Klingonen und der Föderation.
Ja, ein bisschen länger.
Pi mal Daumen.
Genau.
Ja, also, genau. Und diesen wirklich lang anhaltenden Konflikt, ausgerechnet von alten Helden der jeweiligen Seite, soll er gelöst werden diplomatisch. Und das geht schief, weil auf beiden Seiten Kräfte wirken. Und auf mehr als beiden Seiten. Es gibt ja auch noch eine dritte Partei, die mit reinmischt, die diesen Konflikt lösen. Und es ist wirklich, daraus entwickelt sich ein spannender Film, der Teile von Ausbruchsfilmen hat, wenn ich an diesen Eisplaneten denke, der Teile von einem Politthriller hat, der Teile von Sherlock Holmes hat, wenn sie suchen, wer hat eigentlich was auf der Enterprise verbrochen, wer hat da die Datenbank manipuliert. Und dazu kommt ein fantastisches Set-Design. Du sagst, eine fantastische Kamera. Die war mir vorher nie so bewusst aufgefallen. Aber jetzt nochmal, was für eine wunderbar dynamische Kamera, die ganz viel auch auf Handkamera und One-Shot setzt, also auf Plansequenzen, wo dann die Kamera dynamisch durch den Raum fährt und eben nicht mit Schnitten gearbeitet wird, was dem Ganzen eine gewisse Dynamik verleiht, obwohl es sehr viele Momente, ein wenig passiert tatsächlich. Ich denke gerade an diesen ganzen Szenen auf der Enterprise, wo diese Ermittlungen stattfinden.
Aber es ist fantastisch eingefangen. Und da muss ich einmal sagen, du bist ja jetzt nicht so ein großer Fan von Leonard Nimoy. Also nee,
nach wie vor.
Schauspieler.
Ich liebe ihn in dieser Rolle. Er ist perfekt in der Straße. Der passt wie Faust aufs Auge, aber ich halte ihn für keinen besonders.
Aber ich finde, dass gerade er von diesen Plansequenzen, von denen du gesprochen hast, in diesem Film sehr profitiert
hat. Absolut, ja.
Der war dann sehr oft der Fokuspunkt, auf den sich diese Plansequenzen dann eingestellt haben am Ende. Ich finde diese Szene, wo dann nachher dieser Reveal mit seiner Schülerin stattfindet, gespielt fantastisch von Kim Cattrall.
Ja, bekannt aus Sex and the City.
Genau. Und diese Reveal-Szene, wir wissen halt, dass klar Spock eine Figur ist, die lässt ihr als Schauspieler nicht viel Handlungsspielraum, was Emotionen zugeht.
Ja.
Aber gerade das fand ich da so super gemacht. Vielleicht ist Leonard Nimoy vielleicht nicht der beste Schauspieler. Er konnte es natürlich jetzt in seiner Szene jetzt auch nicht, in seiner Figur nicht unbedingt unter Beweis stellen. Aber er hat eine unfassbare Präsenz.
Ja.
Und das bringt der da fantastisch rüber. Und wir haben gerade diese Spock-Sequenzen an Bord der Enterprise.
Hat ja auch 30 Jahre fast Zeit zum Üben in der Rolle.
Ja gut, aber das musst du ja erstmal schaffen, absolut, diese Präsenz zu kriegen. Das, also allein diese Suchsequenzen auf der Enterprise. Du sagst gerade, da passiert nicht viel, ne? Da ist halt, Spock ist in dem Fall Sherlock Holmes, der die ganze Zeit versucht zu deduzieren, ne, aus diesen einzelnen Details, die sich da irgendwie zusammenfinden, ne, dann das abzuleiten, was jetzt vielleicht die Wahrheit sein könnte. Und diese Sequenzen, die sind nicht eine Sekunde langweilig, die sind nicht eine Sekunde zu viel. Das ist wirklich einfach perfekt. Und dann mit dieser Kameraarbeit, man ist so nah dran an den Figuren, das ist alles nicht mehr so statisch.
Mhm.
Auch das führt sich übrigens fort in diesen Weltraumsequenzen, weil jetzt die Schiffe halt nicht mehr, wie so bei Star Trek üblich ist, dreidimensionaler Raum, aber sie fliegen einfach gerade aufeinander zu. Jetzt werden die Schiffe halt, die schweben so quasi irgendwie ins Bild. Die sind auch nie gerade dann. Das gibt dem Ganzen so ein organisches Aussehen von maschinellen Dingen.
Weil aber auch die Schiffe, jetzt wenn ich das mit Zaun des Kahns, was ja sehr klar sich orientiert an alten Freibeuter und Schiffs-Action-Filmen orientiert, jetzt ist die Action ja auch nicht eine andere. Jetzt geht es ja weniger darum, dass zwei hochgerüstete Schiffe gegeneinander kämpfen und dann geht es um Taktik, wie der eine, sondern in dem Fall ist es ja dann der Prototyp eines Bird of Prey, der getarnt schießen kann. Und deswegen ist ja diese Action-Dynamik ist ja eine ganze, das ist ja eher eine überfallartige Geschichte als ein gleichwertiger Kampf im Weltraum. Also die sind eh sehr rar gesehen, aber wenn sie da sind, sind sie sehr gut. Wollen wir denn nochmal, bevor wir noch weiter tiefer einsteigen, einmal kurz zumindest grob die Handlung zusammenfassen? Wir haben es ja schon so ein bisschen versucht, so mit dem Verweisen, wie sich das 1991 auch auf das Weltgeschehen bezogen hat, mit dem Ende des Kalten Krieges. Also die Föderation und die Klingonen, der Planet der Klingonen, da ist der Mond explodiert. Leider auch der Kiosk von unserem
Kollegen. Man muss dazu sagen, auf Praxis fand die Sauerstoffversorgung von Kronos statt, dem Hauptplaneten der Klingonen, weil der so, ich sag mal, da wurde sehr schlecht gewirtschaftet. Es ist sehr viel Umweltverschmutzung stattgefunden, also vielleicht schon mal
Raubbau.
Genau, Raubbau. Und Praxis ist lebensnotwendig für das klingonische Imperium.
Genau. Und der explodiert. Und einer
zweidimensionalen Explosion.
Genau, und das. Und wie als ob alle auf der Excelsior einen Sechser im Lotto gewonnen hat, wird die Excelsior von Captain Sulu getroffen von der Druckwelle, von der zweidimensionalen Druckwelle. Sie hätten einfach nur, du sagst so schön, 10 Meter höher fliegen müssen, dann hätten wir nichts passiert.
Ja.
Genau. Und das zwingt eben die Klingonen in eine, du guckst an mir vorbei, ich nehme an, meine Frau ist gerade wieder gekommen. Hm. Ja. und holt den Hund ab. Das zwingt die Klingonen an den Verhandlungstisch. Eine Analogie, wenn du so willst, auf die westliche Welt und die UdSSR, die irgendwann kaputt gewirtschaftet wurden und dann eben auch an den Verhandlungstisch Ende der 80er Jahre gezwungen wurden. Und dann gibt es eben diesen Anschlag auf den klingonischen Kanzler. Und dann splittet sich die Crew auf, Spock bleibt zurück und versucht rauszufinden auf der Enterprise, was eigentlich passiert ist, wer die Verräter sind, während Pille und Captain Kirk zum Gefängnisplaneten geschickt werden und dort versuchen zu entkommen. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte.
Ja, weil die Crew eigentlich die ganze Zeit daran arbeitet, sich diese Geschichte selber herzuleiten.
Genau. Ja.
Und das ist so ein bisschen das Spannende. Also wir erleben das durch die Crew halt mit. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Ich sagte das auch schon während des Guckens. Es wird mal so ab und zu werden so Bilder der einfachen Crew eingefangen und so Reaktionen eingefangen, die einfach nur zuhören bei dem, was da jetzt gerade passiert. Ne, wenn ein Countdown runtergezählt wird, wenn irgendwas ist.
Ja.
Die
Anspannung vermitteln, die aber quasi auch wir als Zuschauer in dieser Situation sind, uns repräsentieren. Ne, unsere Repräsentanz in dieser Welt sind, wenn du so willst.
Genau. Dann der sehr vermehrte Einsatz von Klischees und der aber auch nicht vor unseren Hauptfiguren Halt macht. Also selbst Figuren wie Kirk, wie Scotty, wie Pille sind davor nicht gefeit, da auch Vorurteile zu haben.
Einfache Crewmitglieder auch, genau. Also wir erleben immer wieder dieses, ne, die Klingonen sind doch so, man weiß das ja. Und das wird dann aber sehr elegant gebrochen und zwar nicht so platt, wie es heute vielleicht gemacht werden würde mit einer Ansprache oder mit einem direkten Beweis, dass es eben genauso nicht so ist. Sondern zum Beispiel wird ihnen ja so in gewisser Weise von der Föderation so eine gewisse Unzivilisiertheit, was das Abendessen ja auch repräsentiert, weil Klingonen halt andere Tischmanieren haben als Menschen zum Beispiel. Und dann gibt es diese großartige Gerichtsverhandlung. die ja sehr klar zeigt, dass sie offensichtlich ein funktionierendes Gerichtssystem haben, das auch respektiert wird, was eben nicht über Gewalt oder irgendwelche Kämpfe gelöst wird, oder sondern es findet eine Gerichtsverhandlung mit Ankläger und Verteidigung statt und es fällt ein Urteil, das sogar, sind wir mal ganz ehrlich, in einer heutigen aufgeheizten Welt, was machen autoritäre Systeme? Da werden die Leute einfach in dem Schauprozess danach standrechtlich erschossen oder was weiß ich, ne? Nein. Die werden verurteilt und sogar mit einem vergleichsweise milden oder auch mit dem Verweis auf den diplomatischen Prozess. Ihr werdet nicht zum Tode verurteilt, sondern quasi ins Gulag geschickt. Also in das klingonische Äquivalent eines Gulags.
Ja. Und die Konflikte, die hier auch stattfinden, die finden eben nicht nur auf dieser Ebene statt, sondern auch so auf der Ebene des Aufklärerischen. Der ganze Film ist gespickt mit Literaturzitaten. Wir hören Shakespeare, am Ende Peter Pan. Also es werden ganz viele Dinge zwischendurch mal angerissen.
Meine, dieses eine Zitat habe ich ja gesagt, ich glaube, es ist aus Sherlock Holmes, so wenn man alle Wahrscheinlichkeit ausgelotet hat, dann muss es das Unwahrscheinliche sein. Das wird ja einmal von Spock zitiert.
Genau, also da versuchen sich auch vor allem diese beiden Figuren, Chang und Kirk, eben
Chang,
auf...
Kann kurz erklären, wer Chang ist?
Das ist der gegnerische General, eigentlich der Hauptvillain dieses Films, gespielt von Christopher Plummer, fantastisch. Können wir gleich nochmal eben zu. Aber dass dieser Konflikt auch auf intellektueller Ebene gespielt wird. Ne? Also dass das eben dargestellt wird, hier sind wirklich Menschen, die intellektuell auf Augenhöhe sind.
Genau.
Das sind nicht nur die barbarischen Klingonen.
Ja.
Da kommen dann auch so lustige Dialoge wie irgendwie Shakespeare wird erst richtig gut, wenn man ihn im klingonischen Original gelesen hat.
Ja.
Ja, das ist natürlich lustig, aber das spiegelt, aber es reflektiert genau diese Zeit zwischen dem Kalten Krieg, Sowjetunion und USA, dieser Gegensatz.
Und was ist bitte kultivierter, als Shakespeare zu zitieren?
In der angloamerikanischen Welt wahrscheinlich nicht. Viel.
Es gibt ja auch so einen ganz großartigen Gag, ich schweife etwas ab, in diesem einen Lucky Luke, in Jesse James, wo der Bruder von Jesse James die ganze Zeit Zitate macht und dann gibt es irgendwann mittendrin so, wo er so nein und dann ist immer in Klammern, sagt er unten, aus welchem Stück das ist, irgendwann so ein nein und dann so Shakespeare, so nette bla bla, dritter Aufzug, zweiter Szene. Das ist großartig, ne?
Mhm.
Aber genau, also das ist halt so einfach ein gutes Zeichen dafür, wir haben es hier mit einem kultivierten Gegner zu tun, der eben nicht mit roher Kraft, so wie die Klingonen ja oft gerne dargestellt wurden, dass es einfach Barbaren sind, Krieger, die eben, Barbaren, genau, in dem Sinne, wie du es früher aus Filmen kennst, die Conans dieses Star Trek-Universums sind. Und das wird quasi, da wird es gebrochen. Sie sind eben mehr als eindimensionale Bösewichte, sondern sie sind eben ein Volk, das auch ganz klare Regeln befolgt, das offensichtlich auch, man ist nicht ganz klar, zumindest ein politisches System hat, das auch einer gewissen Gewaltenteilung unterworfen ist, soweit man das sagen kann.
Es gibt eine Gesetzgebung.
Es gibt eine Gesetzgebung, es gibt eine Regierung, die sich dann auch an das Gesetz hält, offensichtlich. Ne? Also, dann gibt es halt immer wieder so großartige Momente, wie wir es eigentlich schon gesagt hatten. Mir fällt gerade nämlich noch die Szene ein, ich glaube, es war Scotty sagt, sie hat nicht mal geweint, sie hat das bestimmt alles selber geplant, die Tochter des klingonischen Kanzlers, wo dann Spock drauf sagt, wer sich da nicht so sicher, Klingonen haben ja nicht mal Tränenkanäle.
Mhm.
Einfach so dieses ne, Wissen gegen Vorurteile.
Ja.
Und das eben nicht mit auf die Nase gebunden, sondern immer schön, das fühlt sich halt alles organisch in dieser Welt. Also es ist einfach ein ganz fantastisches Drehbuch.
Weil wir uns aber alle mit solchen, genau solche Dialoge kennen wir heute noch. Genau
ja.
So. Ja, auf jeder Ebene. Und ich finde das interessant, dass hier in einem Science-Fiction-Film Probleme erörtert werden, die wir, seit wir denken können, schon kennen. Ne? Man muss sich nur jegliche Verschwörungstheorie anschauen und wie die entstehen. Ne?
Ja, oder Rassismus. Ne?
Ja.
Nordafrikaner respektieren keine Frauen, das weiß man ja.
Ja, genau.
Hm.
Also es gibt ja diese antisemitischen Schriften zum Beispiel hier mit den Protokollen der Weisen von Zion. Da fängt es ja schon an. Das kann man ja eins zu eins als Blaupause nehmen und eigentlich über diesen Konflikt drüberlegen.
Mhm.
Und man weiß ganz genau, was passiert, weil der Mensch ebenso funktioniert. Und gerade Mensch ist wiederum so ein Begriff, der in diesem Film auch tatsächlich diskutiert wird. Menschenrechte. Das sagt die klingonische Kanzlerin, die ja scheinbar eine sehr aufgeklärte Person ist, die gerecht ist, die sich dem Gesetz unterwirft, wie du das schon sagst, die sagt auch Menschenrechte. Alleine schon der Begriff ist rassistisch.
Mhm.
Heute sagen wir, natürlich hier auf der Erde, Menschenrechte sollten für alle gelten. Jetzt übertragen wir dieses Prinzip in den Weltraum und dann merken wir auf einmal, dass diese Gesetze, an die wir glauben und das, was für uns wichtig ist, auf einen neuen Prüfstand gestellt wird. Ne? Und jetzt Klingonen sich den Menschenrechten unterwerfen sollen. Wie fern sollen wir denn tolerant sein gegenüber dieser Kultur, die natürlich unsere Menschenrechte nicht kennen?
Mhm.
Das Gleiche sehen wir jetzt schon heute schon mit der islamischen Welt und der westlichen Welt oder der asiatischen Welt. Und da gibt es ja überall, wo unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, gibt es genau dieses Problem.
Unterschiedliche Gruppen, wenn du sogar so willst. Das kannst du ja sogar bis ins Klein-Klein bringen. Denk nur an die Rivalitäten bei Fußballvereinen, bei Städten, bei Stadtteilen. Also mein Vater erzählt immer wieder, er ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, dass wenn du dann, als er Kind war, wenn du dann in einem Stadtteil gewohnt bist und aus Versehen in den falschen gelaufen bist, dann hast du Prügel gekriegt. Ne?
Ja.
Also so absurd das ist, aber es lässt sich ja bis ins Kleinste, das ist offensichtlich ein typisch menschliches Verhalten, eine Gruppe zu bilden und dann sich innerhalb dieser Gruppe einer anderen Gruppe gegenüber abzugrenzen, vermutlich aus evolutionären Gründen, weil man seine Ressourcen schützen wollte vor diesen anderen. Ne?
Mhm.
Aber das ist halt ein Grundverhalten, das sich bis heute durchzieht. Ne?
Ja, und dann
genau, der Soziologe in mir wieder
durch. Ja, aber die Gesellschaft, als Soziologe wird es sich da genauso freuen, dass dann auch demografische Eigenarten in diesem Film aufgegriffen werden.
Mhm.
Auch der Generationenkonflikt. Ne? Der klingonische Kanzler nennt die Zukunft das unentdeckte Land und sagt dann aber auch zu Kirk, dass seine Generation oder ihre Generation in dieser neuen Welt einen Platz finden muss.
Und keiner wird es schwerer haben, als wir in der Welt einen Platz zu finden.
Genau, so. Und dann die Tochter, die dann auch sagt, natürlich, ich nehme die Werte meines Vaters auf, aber andersrum müssen wir wieder anders denken. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir...
Sie kann freier von dem Ballast dieses Konflikts agieren.
Wir müssen uns davon lösen, von diesen alten Ressentiments. Mhm. Dann aber gleichzeitig Chang, der in der mit Pille, der kurz vorm Ruhestand steht und ihm sagt, er ist so ein alter Mann, der zittert doch und so und darin dann so einen Weg findet, ihn anzugreifen und so. Da kommen so viele Dinge einfach vor, die wir jeden Tag im Alltag wiederum sehen. Und diese Dinge werden aufgegriffen. Das heißt, eigentlich findet das Ganze im Weltraum statt. Und eigentlich dürfte man denken,
was hat das mit uns zu tun? Genau.
Aber das ist genau die Mitte unseres Lebens, die da im Weltraum stattfindet und dann wie ein Spiegel uns vorgehalten wird auf einer anderen Ebene. Und genau das soll für mich Science Fiction leisten.
Mhm. Ist dir denn noch der zweite Punkt? Ich finde ja auch dieses Thema Menschenrechte und wo die Klingonin sagt, sie findet das wird ja nochmal aufgegriffen am Ende des Films, nämlich wo Captain Kirk auf der Brücke steht und eigentlich versöhnt sagt, wir sind doch alle Menschen, worauf Spock dann sagt, er findet das beleidigend.
Mhm.
Finde ich auch. Also auch da nochmal dieses Thema, ne? Dieses, aber auch nochmal dieses ich-bezogene des Menschen, ne, dass wir nur quasi tolerieren können, was wir mit uns selbst gleichsetzen. Das ist ja umgekehrt, wenn du so willst, ist das ja auch dieses typische, was ist denn das Erste, was passiert, wenn man einen Genozid plant zum Beispiel. Ne? Dann ist das Erste, was du machst, verbal anderen Menschen das Menschsein abzusprechen. Das fängt damit an mit Geschichten wie, das ist Ungeziefer, das sind Volksschädlinge, wenn man zum Beispiel jetzt in dem NS-Vokabular, aber auch ein Donald Trump spricht ja von Migranten genau so, ne? Das ist etwas, was du hier bei neuen Rechten siehst, ne? Die genau das machen, Volksgruppen ihre Menschlichkeit absprechen. Das ist quasi die Vorbereitung, um mit denen dann Dinge zu machen, die unmenschlich sind. Ne? Und genau das kannst du quasi auch da übertragen, wenn du so willst. Ne?
Ja, ich finde diesen sprachlichen Aspekt sehr interessant auch. Wenn wir heute zum Beispiel sehen, was wir mit dem Gendern machen, unsere Sprache richtet sich ja nach dem Leben. Das sieht man ja alleine an Völkern, die bestimmte Lebensweisen haben und die Wörter für etwas haben, was es in anderen Sprachen nicht gibt, weil es vielleicht diesen Umstand nur in dieser Lebenswelt gibt.
Genau.
So, die Sprache...
Wanderlust, ein deutsches Wort, das es nur bei uns gibt.
Die Sprache richtet sich also ganz klar nach den Lebensgewohnheiten, nach den Gegebenheiten des Menschen, der sie benutzt.
Mhm.
Und deswegen ja auch dieses Gendern, weil unsere Sprache da an Grenzen trifft.
Da gerade die Deutschen mit unseren vielen Geschlechtern und Pronomen.
Genau, und da werden halt Lösungen dafür gesucht, wie man vielleicht gewisse gesellschaftliche Strukturen anders abbilden kann durch Sprache.
Mhm.
Weil wir wissen, Sprache ist dynamisch, die wird sich verändern.
Mhm.
So, wir wissen auch nicht, ob das Deutsch, das Hochdeutsch, sich auch nicht immer weiter verändern wird. Wir sehen das gerade in Frankreich, da gibt es ja auch eine sehr klare Vorgabe, dass die Sprache so zu sein hat, wie sie halt vor 100 Jahren schon war. Ne? Da ist die Strömung noch ein bisschen stärker. Jetzt ist aber die Frage, soll sich das verändern? Wenn wir jetzt als Kultur irgendwann in den Weltraum kommen, treffen auf andere Kulturen. Und für uns ist zum Beispiel das Wort einfach mal menschlich sein natürlich schon klar, was wir damit meinen.
Genau, Empathie,
Mitgefühl. Genau. Und wir könnten uns nicht mal vorstellen, dass das vielleicht für jemanden, der nicht Mensch ist, eine Beleidigung sein könnte. Oder das Absprechen von Werten. Und da wiederum wird die Sprache wieder auf ganz neue, auf ein ganz neues Testfeld geführt, dem sie sich dann stellen muss. Und der Film Arrival hat das ganz schön dargestellt, was Sprache eigentlich mit unserem Denken zu tun hat. Dass wir linear denken, weil auch unsere Sprache linear ist. Also beides bedingt sich gegenseitig. Jetzt müssen wir halt schauen, was machen wir mit unserer Sprache, mit unseren Wertbegriffen, mit komplett anderen Kulturen. Das hat vor Tausenden von Jahren stattgefunden. Und das wird auch noch in Zukunft stattfinden.
Ich finde,
also das, was alleine schon auf der sprachlichen Ebene zeigt, dass Stillstand und Konservativismus uns wirklich nicht in dem Falle zu besseren Menschen macht.
Ja, wobei natürlich immer die...
Siehst du, zu besseren Menschen war schon wieder eigentlich.
Ja.
Klingonisch-Rassist.
Aber die progressivsten Zeiten waren ja in den letzten 100 Jahren, waren ja immer die Zeiten, wo es eine Mischung gab aus einem progressiven, einer progressiven Bewegung, aber auch einer konservativen Gegenbewegung und dass man dann irgendwo einen Mittelweg gefunden hat. Ne? Also ich finde immer, ein Paradebeispiel ist bei mir in der Familie mein Vater, der wirklich ein Alt-68er ist, knallhart, so mit Stein auf Polizei schmeißen. Gibt die Geschichte, es gab ja diese Geschichte, ich erzähle es immer wieder gerne, von als Joschka Fischer noch in der aktiven Politik war und ich glaube sogar zu seiner Zeit als Außenminister hatte er irgendwann mal einen Skandal am Hals, weil gesagt wurde, der hätte als Student Steine auf Polizisten geschmissen. Und ich werde nie vergessen, wie ich Tagesschau geguckt habe mit meinem Vater damals. Mein Vater neben mir saß und sagte, nee, der Joschka hat immer gesagt, wir sollen das nicht machen. Also so ein Typ war mein Vater und der ist Beamter geworden. Und er sagt selber heute von sich, er würde sich eher als Konservativen Linken immer noch, aber als Konservativen bezeichnen. Also es gibt ja in beide Richtungen dann auch Verändern und eine Annäherung an der Seite. Genauso wie heutzutage du kaum noch einen CDUler finden wirst, der was gegen Homosexuelle hat. Wirklich, ne? Solange sie nicht Kinder anfassen, ne? Fritze Merz, Zwinker, Zwinker. Aber grundsätzlich ist das für die okay, ne? Das war vor 20 Jahren noch oder vor 30 Jahren noch ganz anders, ne? Aber so viel dazu, über was man reden kann, wenn man über Star Trek, den sechsten Film, die Verabschiedung der alten Crew, wenn du so willst.
Ja, ja.
Yes.
Aber das macht einen guten Film aus, dass er eben unsere Konflikte wiederum uns, ne, wie mit einem Spiegel eben vor Augen.
Genau.
Und das, finde ich, macht dieser Film wie kein anderer Star Trek.
Das finde ich übrigens immer sehr schön, kleine ein bisschen Werbung, ich glaube nicht, dass das nötig hat, Wolfgang M. Schmidt, das finde ich immer so faszinierend. Ich finde, seine Bewertung von Filmen kann ich nicht immer, also doch, ich kann sie in der Regel nachvollziehen, ich teile sie nur nicht immer oder sogar selten teilweise, aber ich finde immer faszinierend, wie er Filme auf eine gesellschaftliche Ebene spielt und er hat, also zum Beispiel, ich kann dank Wolfgang M. Schmidt ganz schwierig noch Michael Bay-Filme sehen, weil ich jetzt einen sehr harten Konservatismus darin inzwischen sehe, ne? Der mir vorher nicht aufgefallen ist, der inzwischen fast schon so wie so eine Vorbote von dem, was jetzt in den USA gerade passiert, wirkt in vielerlei Hinsicht. Nämlich diese Verächtlichmachung von Politikern und das Hochjubeln des Militärs zum Beispiel. Und ich gebe dir völlig recht, das ist halt auch was Filme machen können. Sie können natürlich auf einer reinen Unterhaltungsebene, wenn ich jetzt an den neuen Jurassic Park Film denke, der wird uns nicht viel über die aktuelle Gesellschaft sagen, aber der ist halt unterhaltsam, ne? Jurassic Park Rebirth, aber es gibt halt andere Filme und wenn sie richtig gut sind, dann hast du halt auch die Möglichkeit, das ins Hier und Jetzt und auf dich selbst und was macht das mit deinem Leben
genau
zu ziehen.
Der letzte Film, bei dem ich so ein ähnliches Gefühl hatte jetzt wie bei Star Trek 6, habe ich zum Beispiel bei der Planet der Affen-Reihe gehabt.
Ja.
Du hast mich vorhin nach Science-Fiction-Filmen mal gefragt. So.
Ist übrigens der gleiche Editor, ne?
Ah, echt?
Star Trek 6 und die neuen Planet der Affen-Filme. Hiro, nee, wie heißt der? Irgendwo nicht. Hiro war der Kameramann, das war aber auch ein Japaner. Das sind ja keine Japaner.
Aber das war für mich, weil wir über Science-Fiction-Filme gesprochen haben, ich würde jetzt bei Planet der Affen, der fühlt sich ja gar nicht an wie ein Science-Fiction-Film eigentlich. Weil gerade der zweite ist auch wie so eine Allegorie.
William Hoy, Entschuldigung.
Okay, wie so eine Allegorie auf den Kalten Krieg auch zu sehen. Mhm. Ne? Aber nicht nur das, die Planet der Affen-Filme sind ja genauso Filme, die unser menschliches Verhalten nehmen und so ein bisschen karikieren.
Mhm.
In der Form von Affen.
Mhm.
Jetzt in der Form von Menschen, die auf andere Völker treffen. So ist das ja auch so mit den Affen und den Menschen und wer hat welchen Platz, wie man muss sich dann irgendwie anpassen. Was ändert das, wenn zwei Spezies aufeinandertreffen, die einfach grundverschieden sind, mhm. aber auch gar nicht so verschieden, sondern irgendwie auch gleiche Vorfahren haben und so. Und die Planet der Affen-Filme, die sind für mich mit die meist unterschätztesten Science-Fiction-Filme überhaupt, weil die alle drei großartig. Ja, jetzt mittlerweile vier. Der vierte war oft gut, kann ich nicht anders sagen.
Bisschen schlechter als die ersten drei, aber ja, auch sehr gut. Ja.
Genau, aber diese hier, diese Survival und
Prevolution.
Prevolution und sehr genau. Ja. Die waren wirklich großartig.
Ja. Kommen wir zu Christopher Plummer.
Ja.
Was für ein großartiger Bösewicht. Wir haben es gerade schon es fängt schon an beim, wie diese Figur designt. Überhaupt die Klingonen in diesem Film. Großartiges Kostümdesign, großartige Masken durch die Bank weg. Christopher Plummer vielleicht so mit der geringsten Schädelwulst von allen Klingonen, die ich bis jetzt gesehen habe. Sehr minimalistisches Make-up für Klingonenverhältnisse, aber
ich,
das große Highlight, er hat eine Augenklappe und die ist festgenietet.
Ja.
Und wie viel das einfach über diese Figur aussagt, dass er diese Augenklappe, die festgenietet ist, trägt, sagt dir, das ist ein Krieger, der hat gekämpft, weil die soll da sonst das Auge verloren. Klar, kann er einfach ein bisschen viel Pinky Eye gehabt haben, aber gehen wir davon aus, er hat es in der Schlacht verloren.
Mhm.
Und er ist so hart, er hat sich das Ding festnieten lassen.
Ja. Und ich glaube aber auch, dass es
modert wahrscheinlich
ihm
aber
sehr entgegenkommt, dass er so wenig Make-up hat, weil das seinem Spiel auch hilft. Ne?
Ja.
Ein sehr ausdrucksstarker Schauspieler.
Der auch wahnsinnig Spaß offensichtlich in dieser Rolle
hat. Ja, der hatte wirklich Bock. Das hat man ihm wirklich angemerkt.
Herr Christopher, du darfst den fiesen Bösewicht spielen. Du darfst die ganze Zeit Shakespeare zitieren. Geil, count me in.
Ja. Der kennt bestimmt auch eh alle Stücke aus.
Naja.
Aber
brauchte gar kein Drehbuch. Improvisiere.
Ja, genau, improvisiere.
Ich habe wahrscheinlich nur Shakespeare.
Dann nicht, ja. Und da muss ich auch nochmal sagen, es gibt ja auch diese, also auch nochmal zusammen mit dieser Kameraeinstellung, wie sie ihn da zeigen, wie er dann nach dem Tod des Kanzlers diese Videobotschaft an Kirk schickt, wo er so von, warum auch immer, wie man auf die Idee kommt, den von oben zu filmen, wie er dann so nach oben in die Kamera guckt.
Aber das Verstecker zum Beispiel, er ist der Besiegte. Sie sind die Aggressoren,
genau,
schaut von oben nach unten auf.
Aber trotzdem droht er Kirk und da nimmt das so richtig Fahrt auf. Und alleine dieses intensive Spiel, Wahnsinn.
Ja, Christopher Plummer, ganz großartig. Auch dieses Verschwörerische, was er dann mitbringt. Ne? Dass er, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die Tochter des Kanzlers neue Kanzlerin ist, Entscheidungen treffen muss. Und dann ist sie da mit vier Beratern, unter anderem ihn, und die anderen drei sagen, wir müssen jetzt zuschlagen, wir müssen. Eine Rhetorik, die wir aus dem Kalten Krieg kennen, ne, die wir von beiden Seiten kennen, wir müssen, jetzt sind sie schwach, die Russen, jetzt sind die Amerikaner schwach, jetzt müssen wir zuschlagen, jetzt müssen wir ihnen das Butter vom Brot nehmen. Und wenn wir dabei draufgehen, Hauptsache wir sterben stehend als auf Knien, das ist nämlich das, was Christopher Plummer am Schluss nochmal sagt. Aber er ist bedachter. Er pflanzt diesen Gedanken bei ihr ein, ohne aggressiv zu fordern, zuzuschlagen.
Mhm.
Und das ist, finde ich, auch so, das zeigt so, dass er den anderen über ist. Er ist das eigentliche Genie dahinter.
Ja.
Ich möchte noch was zur Tricktechnik sagen. Ich finde erstmal nach wie vor großartig, dass es Modelle sind. Das waren eine der schönsten Modellshots, gerade wenn ich an die Raumstation denke, die wir bis jetzt in Star Trek-Filmen gesehen haben. Das ist wirklich top-notch. Es gibt eine kleine Einschränkung, die ich tricktechnisch machen soll. Das ist nämlich, wenn die Klingonen überfallen werden, die Sperrkraft ist ausgefallen, zwei offensichtliche Föderationsoffiziere beamen sich oder Mitglieder beamen sich auf deren Schiff und fangen an, die Klingonen umzubringen. Und dann schwebt halt dieses Blut von denen im luftleeren Raum. Das sah damals mega aus, das sieht heute ein bisschen CGI-ig aus. Aber ich finde, es fällt nicht so sehr ins Gewicht, weil sie lösen es nachher, gerade wenn die Sperrkraft wieder einfällt, gibt es auch einen entsprechenden Payoff, nämlich das fällt dann runter und platscht. Das ist wiederum ganz großartig gemacht. Das ist so tricktechnisch das Einzige, was ein bisschen angestaubt wirkt, finde ich, aus heutiger Sicht.
Ja, ja gut, da...
Und der Schnee sieht kacke aus.
Ja.
Aber anderes Thema.
Ja, gut. Das sind halt CGI. Ja, da sieht man halt, in dem Fall kommt jetzt CGI zum Einsatz. Mhm. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das hätte tricktechnisch lösen sollen, dass man jetzt Blut im...
Mit der damaligen Technik gar nicht.
Ja, ne? Das wäre halt...
Also für damals ist es ein mega guter Effekt. Also sieht auch, wenn ich jetzt so an so denke, wie Filme denke, wie Alien 3 zum Beispiel, an dieses ganz furchtbare CGI. Also da wirkt das noch nicht, weil es halt tatsächlich eine der ganz wenigen Sachen ist, wo du es siehst. Ne?
Ja. Ja.
Deswegen sage ich, das ist auch wirklich ein minimaler Punkt, ne, den ich jetzt einfach nochmal kurz anbringen wollte. Wenn wir schon über Kleinigkeiten reden, die einen stören.
Ja, genau. Wir haben ja auch schon diese zweidimensionale Druckwelle am Anfang angesprochen.
Genau, genau.
Und auch diese Darstellung von dem zerstörten Praxis ist ganz...
Das hat offensichtlich
Map-Painting.
Ja, aber ein schönes Map-Painting.
Ja, genau. Ja. Aber...
Sie benutzen erstaunlich viel Papier in der Zukunft, fand ich.
Ja, das hast du, genau. Ja. Scotty sitzt auch vor so komischen Papierplänen und der Kanzler lässt sich auch seinen
Flipchart
Briefing auf dem Flipchart präsentieren. Ja.
Aber für 91 hat da keiner drüber nachgedacht. Ne?
Ja, ja.
War das einfach State of the Art völlig in Ordnung. Ne?
Ich glaube aber, man wollte das ja auch so ein bisschen, dass halt wie, dass Scotty da so sitzt mit so einer Karte, mhm, wie so früher auf so Segelschiffen mit so einer Seekarte, die dann da ausgedeckt wird und dann kommt ihm diese Idee, ne, hier Lüftungsschacht und was weiß ich.
Mhm.
Und ich glaube, dass es auch extra diesen Effekt haben sollte, ne, dass es Papier ist.
Es hat da was Haptischeres, ne?
Ja.
Einfach. Ne? Das passt, ich finde, das passt ja auch in diese Welt von Star Trek, die ja, ich finde immer, man muss, finde ich, wenn du dir Science Fiction aus dieser Zeit anguckst und das dann ins heutige überträgst, dann ist es immer das beste Ergebnis. Ich finde Alien Romulus ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Wie mache ich das? Dass ich eine Filmreihe nehme, die jetzt über mehrere Jahrzehnte läuft und trotzdem, dass ich auf der einen Seite die Technik durchgängig gleich anfühlt, aber trotzdem State of the Art tricktechnisch ist. Und ich finde, das haben sie inzwischen richtig gut drauf. Wie gesagt, Alien Romulus ganz toll, alles haptisch, alles fühlt sich so an, wie gefühlt beim ersten Alien, aber es sieht trotzdem nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie Technik von gestern. Und ich finde, das ist bei Star Trek in dem Fall auch so. Also wenn die für 91 State of the Art und da es aber so in so einem durchgeht in dieser Star Trek-Welt, es ist immer ein bisschen besser, ein bisschen besser, ein bisschen besser, aber es bleibt bei den Wurzeln, es bleibt eine gewisse Haptik da drin. Die Paneele bleiben immer gleich, ne? Da sind irgendwelche unsinnigen Werte, die da aufgerufen werden, völlig egal. Aber es fühlt sich halt schön durchgängig kongruent an. Und dadurch wird diese Welt, finde ich, aber auch akzeptierender für uns. Wir können das besser akzeptieren, was da passiert.
Ja. Und auch das dann in der finalen Schlacht, die eigentlich gar nicht lang geht, ne?
Nee.
Und da haben wir auch wieder dieses, da sieht man Nicholas Meyer, dass da auch durch der Zorn des Karma da schon angewandt hat. Du hast zwei Segelschiffe.
Die Enterprise.
Die von einem Jäger bejagt.
Genau, die Enterprise und die Excelsior.
Und es werden auch nur Torpedos wieder eingesetzt. Mhm. Das ist ein Element, das darf man nicht unterschätzen, dass diese Torpedos, die in Star Trek eingesetzt werden, dass das eine unfassbar mächtige Waffe ist, weil du ja damit aber auch so mehr diesen Schiffskrieg-Charakter, ne, diesen wie so ein U-Boot-Krieg. Da ist ein U-Boot, was zwei Zerstörern auflauert, die finden das nicht.
Mhm.
wo ist das? Und das setzt immer wieder Torpedos an und setzt immer wieder krasse Stiche. Das fühlt sich
U-Boot
alles...
U-Boot gar nicht gedacht als Vergleich. Natürlich, ja. Es ist ein U-Boot, das auch zwei Zerstörer jagt.
Genau.
Natürlich, ja.
Und das gibt dem Ganzen aber auch wieder diese Schwere.
Mhm.
Wenn da jetzt 1000 Phaser-Schüsse durch die Gegend fliegen würden und was weiß ich, dann hätte das gar nicht so eine Bedeutung, wenn so ein Torpedo einschlägt.
Ja, ein Torpedo ist einfach haptischer. Das macht halt ein Loch, ne, wie eine Kugel ein Loch macht. Und ein Laser ist halt irgendwie so ein Laserstrahl, sind ja immer so ein bisschen schwierig, was so, ja. weil es.
Und du siehst,
es gibt kein Äquivalent ja in der echten Welt. Also natürlich gibt es da wir kennen aus uns, wenn wir irgendwas zerstören wollen, dann machen wir ein Loch da rein und halten halt quasi keinen Brennstrahl da drauf. Ne?
Ja, und das ist. Man sieht es kommen.
Mhm.
Man hat noch mal kurz Zeit zu überlegen.
Genau,
was?
Das hatten wir bei Teil 2 schon drüber gesprochen.
Da gibt es ja erstmal dann auch diese Sequenz, wo quasi drei Szenen ja immer nebeneinander verlaufen. Einmal dieses, was dann auf Camp Quito mehr passiert, dieser Anschlag, wie dieser Attentäter dieses Loch in das Glas schneidet und man hört die Leute reden und so. Und alle wissen, da gibt es diesen Suspense-Moment. Da passiert gleich was. Und auch die Leute im Publikum schauen immer mal wieder hoch. Wann passiert es denn jetzt? Dann gleichzeitig Rüberschnitt zu Chang, ne, der absolut triumphierend weiß, die habe ich jetzt im Sack.
Mhm.
Ne, und dann Jagd auf die Macht. Der will die einfach nur töten.
Mhm.
Und dann wiederum der Schnitt auf Scott und Pille, die an diesem Torpedo rumdoktoren, die aber immer wieder die Stimme von Chang auch hören.
Mhm.
Ne? Und dabei versuchen hier mit dieser Wissenschaftsausrüstung
genau, das
Torpedo zu aufzumotzen, damit die den finden. Und dann dieser ikonische Shot, wie Kirk dann den Torpedo abfeuern lässt, ne? Dieses mit der Faust so Feuer.
Leicht schräg von oben mit einem Dolly-Shot gefilmt, mit so einem Zoom, ne?
Ja, genau. Und dann dieser Torpedo gefühlt 5 Minuten unterwegs ist, diese
Bahn, während er quasi sein Ziel sucht. Ne?
Genau, diese Abgasspur entlang
genau.
fliegt und man sieht dann in Chang, Scheiße.
Ja, sie haben mich, ja.
Das ist so fantastisch, ne?
Ja.
Also wirklich
großartig. Großartig, ja. Also ich bin auch so froh, den nochmal gesehen zu haben. Es ist wirklich, also ich hatte ja nach dem zweiten gesagt, dass ich Wrath of Khan emotional immer noch ein bisschen mehr liebe als den tatsächlich, ein bisschen. Aber er ist schon der bessere Film und das ist eigentlich auch schon, wir reden ja auch wirklich von 1991, das ist ja Peak Star Trek, wenn du so willst. Wir hatten gerade schon beim Gucken kurz drüber gesprochen, der Film kommt in die Kinos, Star Trek The Next Generation steuert auf einen absoluten Höhepunkt der Serie zu, nämlich am Ende von Staffel 4, die Borg tauchen auf das erste Mal, die berühmte Locutus von Borg-Folge, wo Picard assimiliert wird, wird ja auch nochmal ein Teil 8-Thema. Ne? Also, und Star Trek, finde ich, fängt auch da an, mit dem sechsten, sich auf Stärken der eigenen Geschichte zu berufen. Ne? Also, was im zweiten ja schon gemacht wurde mit dem Rückbezug auf die Serie, ne? Findet jetzt nochmal statt mit dem Tod von Kirks Sohn, ne? In Teil 3, mit Spock gibt auch nochmal Rückbezug, dass er ja auch schon mal tot war, ne? Auch, wir reden auch von Teil 2, Teil 3, ne? Gut, Mike Nichols feiert sich wahrscheinlich einfach selber ein bisschen ab in dem Film, aber darf er ja auch. Aber dieses Rückbezug auf die eigene Serie und damit ja vielleicht schon etwas vorgreift, was wir jetzt exzessiv zum Beispiel mit Marvel erleben, ne? Was dieses vielleicht auch übertreiben, ne? Also diese Momente so, Fans wissen Bescheid, aber es ist nicht schlimm, wenn man es nicht weiß, ne? Also keiner hat ja im Kino gesessen, der Teil 3 nicht gesehen hat und Teil 2 nicht gesehen hat und gesagt, warum hat Spock denn gesagt, dass er schon mal tot war? Das ist ja komisch. Ich glaube nicht, dass da Leute auf die Idee kommen. Einfach vom Suspense-Moment. Einfach nicht, da hast du gar keine Zeit, drüber nachzudenken.
Ja, bisher war ja immer dieses sehr serienlastige vorher gewesen. Wir haben eine Folge, danach wird alles resettet.
Genau.
Dann fängst du wieder von vorne an.
Damit du auch mal ein paar Folgen verpassen kannst und trotzdem noch drin bist.
Genau, und jetzt, das haben sie ja vorher schon gemacht. Ich meine, 3, 4, 5 war ja quasi eine Linie.
Ja.
Ne? Und,
ja, wobei, da war es noch ein bisschen anders. Da war es ja eine durchgehend erzählte Geschichte. 2 bis.
Ja, genau. Es gab so ein paar Dinge, wie dass das Raumschiff zerstört ist, dass sie jetzt im Bird of Prey unterwegs sind, dass manche Leute da sind, manche Leute da sind. Aber erst in diesem Film gibt dem Ganzen das so ein, ja, einfach, das läuft jetzt alles zusammen auf diesen Moment, ne?
Mhm.
Ja.
Star Trek 6, ich habe es gerade gesagt, wir verabschieden die alte Crew. Mit Star Trek 7 werden wir noch einmal Kirk bekommen. Und ansonsten gibt es den Shift zur Next Generation Crew. ein würdiger Abschied. Also viel mehr als der fünfte es hätte sein können. Ne? Und sie hätten es ja nicht machen müssen. Sie hätten den sechsten ja nicht so machen können. Sie hätten ja sagen können, Next Generation läuft wie Hulle. Wir fangen einfach jetzt schon mit Next Generation an und erzählen einfach die Geschichte von Kirk und Spock in dem Kontext nicht zu Ende. Ne? Sondern sie haben sich entschieden, wir bringen die alten Recken nochmal aufs Schiff und verabschieden sie. Und das endet ja allein dann so Detailsachen, wie das dann im Abspann dann alle quasi die Abspann, die Namen mit ihrem Unterschrift dann. Leonard Nimoy, mich neidisch machen an Unterschriften, muss man ja auch sagen, gemacht wird, dass jeder nochmal so einen kleinen Moment kriegt, ne? Manche mehr, manche weniger. Genau, ist einfach ein schöner Abschied und ein würdiger Abschied.
Ja, in dem jeder auch nochmal irgendwie so seine Szene gehabt hat.
Und mit dieser, schön, dass ich das so sage, das wollte ich auch sagen, und mit dieser Geschichte, die ja in die Zukunft, in eine neue Zukunft, in eine hoffnungsvolle Zukunft, das unentdeckte Land zeigt. Ne? Wie ja auch die Stimmung 91 wahrscheinlich war.
Ja. Und jeder hat irgendwie was dazu beigetragen. Scotty hat seine Momente gehabt. Endlich hat auch mal Uhura wieder ihre großartigen Momente gehabt, so wie diese Szene mit dem, wo sie mit diesen Büchern sich da irgendwie versuchen, dieses Klingonisch.
Ja, genau.
Und super gemacht. Ja. Ne? Dann Chekhov hier mit seinem, Sie kennen das russische Märchen vom Aschenputtel. Wem der Schuh passt, der zieht ihn an und dann hat der Typ halt so Kreuzfüße oder so, ich weiß nicht. Aber ja, irgendwie hatte jeder noch mal seinen Moment. Und das finde ich so schön.
Ja. Ich möchte noch auf eine kleine...
Kirk durfte noch mal rumknutschen.
Stimmt. Das wollte ich mir gerade ansprechen. Das ist nämlich vielleicht auch eine kleine Schwäche. Auf der einen Seite super interessante Figur. Auf dem Gefängnisplaneten treffen sie auf eine Frau, gespielt von der inzwischen leider Witwe von David Bowie, Inira, Model eigentlich, die leider auch wirklich nicht schauspielern kann. Und das merkt man in ihren wenigen Szenen, die sie hat. Aber die Figur ist an sich total interessant, weil das ist eine Chamäleoidin, also eine Frau, die ihre Form wechseln kann und dann auch die Geschlechter wechselt, ne, wenn du so willst. Also sie ist erst eine wunderschöne, weiblich gelesene Person, die aber nachher auch zugibt, dass das ganz bewusst genommen wurde, diese Form, um die beiden Vertrauen aufzubauen bei Kirk. Ne? Und offensichtlich wurde sie gebrieft, dass Kirk offensichtlich auf Frauen steht und nimmt diese Form an, muss aber danach, um sich Zutritt zum Bergwerk zu verschaffen, eine männliche Form geben. Und dann wird sie auch nochmal zu Kirk selbst. Ne? Und das finde ich auch wieder total interessant als Figur, ne? Weil es ja auch so ein bisschen mit dem Thema Geschlecht auch spielt. Sehr oberflächlich. Aber auch das ist natürlich etwas, was heute ein viel größeres Thema ist als damals.
Ne? Genau, und wir dürfen das nicht unterschätzen, dass es auch wieder typisch Star Trek ist, dass die Anführerin der Klingonen eben jetzt eine Frau ist.
Ja,
und zwar völlig jüngere Frau.
Und völlig unproblematisch. Also es wird überhaupt nicht thematisiert. Und das ist ja auch das, was ich so angenehm an dieser Art von Film finde, ist, dass das nicht mit dem Holzhammer in dich reingehämmert wird, wie geil das jetzt ist, dass das eine Frau ist, sondern es ist einfach so. Ne? Und das ist, ich finde, das ist so eine Kunst, die so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe kein Problem damit, wenn Frauen Hauptfiguren sind in Action-Rollen oder in, wie auch immer. Ganz im Gegenteil, beispielsweise Mad Max Fury Road ist ja auch vor allem eine Frau die Hauptrolle mit Charlize Theron, großartig. Ne?
Meinst du nicht in Fury Road, sondern in...
Nee, in Fury Road, finde ich, ist sie auch die Hauptdarstellerin. Da ist Mad Max eigentlich nur Beißbänder.
Ja, okay.
Völlig egal, aber auch in Furiosa zum Beispiel. Aber ich finde, dass heute Filme manchmal dazu neigen, diesen Figuren keine Schwächen, die sie überwinden müssen, zuzugestehen, weil man nicht will, dass man sie in irgendeiner Form negativ aussehen kann. Und dann aber auch noch, dass mit dem Holzhammer nicht reingeprügelt wird, wie geil das jetzt ist, dass das eine Frau ist. Und ich so, nee, ich misse das ehrlich gesagt nicht so. Mir persönlich ist das, ich finde es cool, aber hätte jetzt auch kein Problem mit, wenn Arnold Schwarzenegger noch mal über den Bildschirm läuft, sondern ich will eine coole Story.
Mhm.
Und ich freue mich, wenn das Frauen diese Rollen bekommen. Ich freue mich auch, wenn Fabi diese Rollen bekommt. Völlig egal, ne? Oder diverse Leute. Ich hätte mich auch super gefreut, wenn jetzt in der Zelda-Realverfilmung Hunter Schäfer die Zelda-Rolle gekriegt hätte. I don't care, ne? Ich will es halt nicht reingehämmert bekommen, sondern ich will es halt im Kontext dieses Films erzählt bekommen.
Mhm. Ja.
Das muss sich natürlich anfühlen. Und nicht so, ich will nicht diesen kleinen Marketing-Menschen da sitzen hat, jetzt müssen wir was für machen, dass farbige Kinder zwischen 6 und 10 das auch cool finden. Und jetzt müssen wir was machen, dass aber auch 13-jährige Männer das super finden, weiße Männer. Und jetzt
Kirk muss auf dem Planeten jetzt noch so einen kleinen Mini Handtaschen-Dino finden, den er mitschleppen.
Ja, ja, genau. Wir müssen noch.
Damit wir noch Merchandise.
Ja, ja, genau, ne? Ja, das nervt mich halt im Moment, ne? Das hat nichts damit zu tun, dass Filme diverser sind oder so. Das ist halt eine dumme Argumentation, dass das daran liegt, dass die diverser. Das liegt daran, dass da Marketingmenschen sind, denen es wichtiger ist, alle Zielgruppen anzusprechen, damit sie sagen können, wir haben jede Zielgruppe angesprochen, deswegen ist dieser Film ein Erfolg. Und dabei geht dann gerne mal, gehen interessante Figuren verloren. Das ist ja genauso, wenn du dir Actionfilme aus den 80ern anguckst. Sorry, ich hole ein bisschen aus. Mhm. Da sind ja auch die uninteressanten Figuren, diese männlichen Männer, die nichts zu tun haben, außer dass sie männliche Männer sind und auch keine Schwächen haben. Wie langweilig ist das denn bitte? Ne? Und das gilt natürlich dann, wenn du das heute auf weibliche Figuren überträgst, genauso. Ne? Oder auf wen auch immer. Ne? Das ist ein kleiner Exkurs. Und deswegen so großartig, dass das in Star Trek 6 eben nicht so ist, sondern dass sich das alles natürlich und organisch anfühlt.
Ja, und das genau in diesem Kontext, ja, den du gerade angesprochen hast mit dem Actionfilm der 80er Jahre, das ist ja die Lebenswelt, von der wir jetzt hier sprechen, aus der wir ja gerade kommen.
Ja.
Und
ich möchte übrigens mich für die Hintergrundgeräusche entschuldigen. Meine Frau macht es gerade Abendessen.
Sei jetzt zugestanden. aber ne, das. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich jetzt gerade ans Essen denke.
Das tut mir leid, wir haben doch gerade gegessen. Bist du nicht satt geworden? Ich hab noch zwei Stücke Pizza, ich teile gerne.
Okay.
Ja. Aber du wolltest noch was sagen.
Ja, ich weiß aber nicht mehr was, ist mir jetzt entfallen. Aber jetzt, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel für diesen Film schon gesagt, aber es ist...
So viel noch gar nicht, wir sind erst bei 49 Minuten.
Ja, ja, aber das, weiß ich nicht. Ich kann einfach nur noch sagen, dass es eine ganz tolle Erfahrung ist, nochmal diesen Film gesehen zu haben.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich denke jetzt gerade an Leute, ich hoffe, es ist keiner dabei, der bis jetzt hier alles gehört hat und aber noch gar keinen Star Trek Film gesehen hat. Den haben wir nicht tot gespoilert, der muss auch keinen mehr gucken. Aber wie ist das denn jetzt? Kann man diesen Film denn unabhängig davon gucken, dass man die anderen gesehen hat? Weil ich erinnere mich zum Beispiel als Kind, dass ich die komplett durcheinander geguckt habe. Ich glaube, ich habe als erstes tatsächlich den oder Teil 4 gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe sehr spät Teil 1 gesehen. Ich habe sehr spät Teil 5, glaube ich, gesehen. Und erst so mit 6 bin ich ja zum Fan, wirklich Fan geworden und habe danach halt alle dann auch geguckt, wenn sie rausgekommen sind, also 7, 8, 9, 10.
Also es wäre dem Film sehr zu wünschen, dass man ihn gucken kann, ohne 5, 3 und 1 gesehen zu haben.
Ja.
1 würde ich sowieso aus der gleichen
rausnehmen.
Der
kannst du weglassen.
Ist unabhängig eigentlich von allen anderen Teilen.
Ja.
Und von den Teilen wäre dann vielleicht, um diesen Film zu verstehen, am wichtigsten, dass man Der Zorn des Khan und vielleicht auch noch Die Suche nach Mr. Spock gesehen.
Genau, den Tod von David quasi.
Ja.
Kommt, dass man auch diese Entwicklung von Kirk, dass er Kirk erstmal happy ist, Vater zu sein, offensichtlich. Also erst immer dieser Konflikt, dass er es nicht wusste, dass er Vater ist und dann aber durchaus stolz auf seinen Sohn ist, ne, weil er ihm ja auch in gewisser Weise ähnlich geht und sich selber in ihm sieht. Ne, und dann aber auch dieser Verlust, dass er ihm genommen wird. Ne.
Aber gleichzeitig ist natürlich etwas, da wird ja auch in dem Film erzählt, ne, ich kann den Klingonen, den Tod meines Sohnes nicht...
Genau, der Kontext wird gegeben.
Der Tod des eigenen Sohnes ist natürlich auch trotzdem etwas, was ich jetzt auch unabhängig davon verstehen kann.
Ich muss das nicht sehen. Wenn ich weiß, dass das der Grund ist. Ne?
Deswegen finde ich schon, dass man den Film auch unabhängig guckt.
Genau. Das ist ja ähnlich Star Wars 4, 5, 6 sehen kannst, ne? Und du brauchst die Prequels nicht, um zu verstehen, dass, wenn Darth Vader der Vater ist von Luke Skywalker, dass das ein Riesenimpact ist. Da muss ich nicht vorher die drei Teile, die später kamen, gesehen haben, um das nachvollziehen zu können. Ne? Und das ist da genauso. Also ich glaube, 6 ist trotz der Rückbeschlüsse tatsächlich jemand, den man einfach, wenn du den auch als Analogie eben auf diese Situation 1991, Glasnost, Zusammenbruch der UdSSR, eine neue Welt ohne kalten Krieg, eine Abrüstung der Atomarkräfte, sie ist eine hoffnungsvolle und der Weg in die friedlichste Zeit, die wir in den letzten 150 Jahren hatten. Ne, die 90er waren die friedlichste Zeit, 1990 bis 2001, die wir hatten in der jüngsten Weltgeschichte. Ne? Und wenn man das dann sieht, kann man das, glaube ich, auch unabhängig voneinander genießen.
Ja, und ich finde, im Nachhinein betrachtet, die insgesamt stärkste Szene dieses Films, die für mich den Kern des Films ausmacht, ist für mich tatsächlich diese Dinner-Szene.
Ich wollte es gerade sagen. Meinst du die Dinner-Szene?
Mhm.
Mhm. Der Dialog ist super. Der Dialog.
Ja, überhaupt das, was dort gesprochen wird, von diesen auf beiden Seiten des Tisches sitzenden Personen, ne?
Ja.
Wo ja auch immer wieder versucht wird, mal einen Dialog zu machen mit den anderen. Und dann merkt man aber immer diese Scheu, ne? Dieses... diese Klischees, die dann doch immer wieder mitschwingen, auch wenn die Figuren sich sichtbar Mühe geben, diese Klischees irgendwie zu verschleiern.
Ja, aber man merkt, sie sind eben keine Diplomaten.
Ja.
Ne, also ganz starke Szene, Uhura, wie sie angeekelt ist, wie der Klingone vor ihr ist. Und dann hast du den Blick des Klingonen bemerkt, der hochguckt, sie anguckt und gar nicht versteht, warum sie jetzt angeekelt ist.
Ja, ja.
Das sind so Details. Und einfach auch, und ich finde, was Mike Nichols und auch der Editor macht,
Meinst du Nicholas Meyer, oder?
Nicholas Meyer, Entschuldigung. Nicholas Meyer und auch der Typ, der das geschnitten hat, macht. Die haben unheimliches, gutes, tolles Gefühl für Pacing. Wie lange bleiben sie wo? Wo setzen sie den Schnitt? Ne? Was zeigen sie? Aber das ist einfach Peak auch dieser Serie, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwo besser ist. Ich bin gespannt. Ich hatte so ein bisschen Angst vor dem Achten, dass der... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich habe irgendwann mal ausschnittsweise noch ein paar Szenen vor ein paar Jahren gesehen und hatte das Gefühl, das sieht sehr so... Der sieht heute ein bisschen billig aus, weil der mit so früher Digitaltechnik gefilmt wird. Ich fand, wir müssen ihn nochmal sehen. Ich bin gespannt, wie er auf mich dann jetzt wirkt. Aber ich war im ersten Moment ein bisschen überrascht, wie billig der im ersten Moment wirkte auf mich. Wir müssen ihn nochmal gucken.
Hm?
Aber ich finde, dieser Film sieht auch was, dadurch, dass da Film gedreht ist, super ausgeleuchtet ist, tolles Set-Design, das sieht alles super wertig aus. Ne? Und das eben, also dieser ganze Film ist handwerklich auch hervorragend gemacht.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch das, wo du meintest, mal auf eine Szene etwas länger draufhalten.
Hm.
Da gab es ja diese eine Szene, die ich dann auch angesprochen habe, als wir es geguckt haben, wo die Figuren nach und nach aus dem Bild gehen und das Bild bleibt am Ende noch auf Spock, wo man ganz genau im Gesicht sieht, da passiert gerade.
Arbeitet auch was, ja.
Ne, so. Und das macht was mit mir als Zuschauer.
Ja, weil es dir die Chance gibt, mit dieser Erkenntnis mit Spock zusammen zu haben. Ne?
Ja.
Ich finde das immer ganz interessant, wenn dann immer gesagt wird, ich bin ja kein Freund davon, ganz furchtbar, was CSI der ganzen Filmlandschaft angetan hat, nämlich dass es immer diese Flashback gibt, damit es auch für den letzten Idioten, der die ganze Zeit am Handy gegangen hat, nochmal erklärt wird und zusammengefasst wird. Hasse ich wie die Pest. Auf der anderen Seite musst du aber auch in Filmen, finde ich, Leuten zugestehen, mal kurz drüber nachdenken zu können. Und genau für sowas sind solche Shots super.
Mhm. Ja, aber es bringt nicht nur das. Ich finde, es bringt nicht nur das. Es bringt uns auch ein bisschen das Innenleben der Figur
mit. Ja. Gerade Spock kriegt ganz viele solche Momente. Auch dieser Moment, wo er die Verräterin enttarnt, ne? Und du hast nochmal darauf hingewiesen, weil ich halt sagte, ich halte Leonard Nimoy nicht für einen großartigen Schauspieler. Ich bleibe auch bei meiner Einschätzung, aber dieser Moment, gebe ich dir recht, ist stark, weil er dann die Waffe aus der Hand schlägt und er bis zur Kelvin-Zeit eine der nächsten Erfahrungen eines Wutausbruchs von Spock wir bekommen, ne? Also wie er ihr das aus der Hand schlägt, dieser unterdrückte, dieser Vulkan, der da im Inneren brodelt offensichtlich bei ihm, ne? Und das ist viel, viel stärker, als wenn ich jetzt an Zachary Quinto denke, die ich für eine hervorragende Spock-Besetzung halte in der neuen Zeitlinie. Aber der dann da rumschreit und Fäuste ballt und Kahn brüllt, ne? Mhm. Das ist nicht Spock für mich.
Ja.
Das ist Spock. Das ist Peak Spock. Das ist der Emotionsausbruch, den ich von Spock erwarte.
Ja, und deswegen, das ist deswegen trotzdem finde ich Leonard Nimoy zu verdanken, wie er diese Figur angelegt hat, was er mit der gemacht hat, aber vor allem, auch wenn er vielleicht schauspielerisch limitiert ist, dass er die Figur absolut verstanden hat und ernst nimmt.
Ja, er hat sie zu seiner eigenen gemacht.
Ja.
Er ist Spock geworden, wenn du so willst.
Ja.
Im Guten wie im Schlechten.
Ja. Aber in diesem Film, finde ich, war Spock der Held. Der hat im Prinzip alles zusammengehalten. Der hat diese Suche vorangetrieben, der hat die richtigen Schlüsse gezogen. Der hat aber auch alle Figuren dazu gebracht, mal ihr eigenes Verhalten zu überdenken. Du hast diese Scotty-Szene angesprochen, die ja jetzt, sag mal, ein Detail ist, ne? Da sagt so, nee, das stimmt nicht so. Aber er hat auch in vielen Dingen gesagt, wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen jetzt mal wirklich anders denken.
Hm.
Und gerade dieses Hinterfragen des eigenen Verhaltens, das ist die Aussage des Films, ne? Und das finde ich total spannend.
Hm. Star Trek 6, absolutes Highlight. Ich bin gespannt auf Teil 7 jetzt, den ich sehr lange nicht mehr gesehen habe, der ja auch von, ich weiß, wie schätzen Fans denn, hast du das noch so ein bisschen? Ich weiß, damals war er so ein bisschen, War man enttäuscht nach Teil 6, dass der dann kam. Ne? Mit, ist ja auch der erste, wo jetzt die Next Generation Crew auftaucht. Wir kriegen auch nochmal Captain Kirk.
Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber er fühlt sich nach all dem, was wir jetzt hatten, finde ich, mehr so kammerspielig an und relativ klein an.
Ja. Ich weiß nur noch, dass ich Malcolm McDowell,
ja,
ist doch der Bösewicht, ne?
Genau.
Dass ich den ganz cool fand.
Der war super.
Ja.
Aber lass uns da dann genau drüber sprechen, wenn es soweit ist.
Wenn ich den nach 20 Jahren mal wieder gesehen habe, ja. Über 20 Jahren.
Nö. Ich fand ihn immer gut. Ich habe den natürlich als Kind gesehen. Als Kind fand ich natürlich dann diese actionlastigeren Teile schon noch etwas spannender.
Mhm.
Aber der hat auf jeden Fall auch was.
Ja. Ja, ja, ja.
Ich finde halt nur, dass dieses Ganze, was wir dann im dieser Nexus, das ist, finde ich, jetzt nicht so cineastisch geeignet, dieses Konzept, was da aufgemacht wird. Aber
dieser Nexus ist sowas wie Phantomzone, ne? Oder darüber so ein Zeit.
Ist wie so eine Matrix. Das ist ja wie eine Matrix, in der man sich dann befindet.
Ja.
Aber das Ganze wird eben an sehr persönlichen Dingen aufgemacht,
die
diese Figuren begleiten. Und dafür muss man die Figuren, in dem Fall Picard und Kirk, verstehen.
Ich fand's aber jetzt, ohne ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen zu haben, ich fand damals irgendwie, Kirk hätte es nicht gebraucht. Das war noch so, dass ich gedacht habe, eigentlich so 6 ist so ein schöner Abschied gewesen und jetzt mit 7, warum muss man Kirk nochmal raus?
Weil sie nochmal eine Brücke schlagen wollen.
Ja, aber so eine unnötige Brücke, finde ich, und diese Staffelübergabe hat ja im Fernsehen schon längst stattgefunden gehabt, warum müssen sie es im Kino nochmal?
Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, weil zu der Zeit nicht unbedingt die Leute, die sich den Star Trek Film im Kino angeguckt haben, gleichen waren, die sich die Serie nachmittags angesehen haben.
Die haben etwas gemacht, was Marvel nicht mehr macht. Marvel geht einfach davon aus, du musst alle Serien gesehen haben, wenn du das verstehen willst, was jetzt im nächsten Film passiert.
Mhm.
Und das stimmt. Gebe ich dir recht, finde ich gut, dass sie es vielleicht so gemacht haben. Auf der anderen Seite, wir reden ja auch davon, dass man sechs vielleicht auch so ohne alles gesehen haben könnte. Sie hätten sicherlich auch einen 7 schaffen können, nur mit der Next-Gen-Crew, die man ohne alles hätte gucken können.
Ich finde dennoch, den Punkt werden wir dann nochmal aufnehmen, weil Captain Picard gerade in diesem Film daran zweifelt, dass er der Richtige ist, als Captain dieses Schiffes. Aber auch mit seiner familiären Geschichte nicht vielleicht damit eingeschränkt ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja etwas, was dann auch im 8. Film nochmal aufgegriffen wird. Da wird es ja dann nochmal ganz konkret auch mit den Borg erzählt. Und dass dieser Erfahrungsaustausch zwischen Kirk und Picard, der dann stattfindet, dennoch sehr wertvoll ist. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass Kirk da gar keinen, dass man den auch hätte weglassen können. Finde ich jetzt nicht. Aber darüber können wir dann
diskutieren. Genau.
Wir den nochmal
reden. Ja, auch aus Erinnerung, von über 20 Jahre in Erinnerung.
Mhm.
Und ich kann mich nicht mal erinnern, was ich vorgestern zu essen hatte. Also insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir den dann nochmal gucken. Philipp,
Die
ganze Reihe macht mir wahnsinnig Spaß.
Ja, wirklich.
Ja.
Gerade jetzt, also nach dem 5. der Zeit, ist ja viel Spaß gemacht. Aber jetzt weiß ich, dass jetzt die glorreiche Zeit kommt, finde ich.
Ja.
Ich hab mich sehr gefreut, dass wir den zusammen gucken könnten. Vielleicht auch nochmal, wir haben den in 4K geguckt.
Ja, sehr schön restauriertes.
Sehr schönes Bild gewesen.
Sehr schönes Bild, sehr schön. Ja.
Ganz toll. Und alleine dieser Film, dadurch, dass es sehr viele Practical Effects sind, man kann den heute genauso gucken.
Ja.
Da stört wirklich gar nichts, außer vielleicht das Blut. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Randeffekt.
Und ich finde teilweise... Und die Effekte, es gibt zweimal einen Shot, wo einmal die Enterprise, einmal die Excelsior Gas geben. Das sah auch nicht so geil aus.
Aber ich muss da trotzdem noch mal das Make-up des Films auch noch mal loben. Auch diese Aliens auf dem Strafplaneten, die waren sehr schön mal divers gemacht. Sehr viele unterschiedliche Spezies, die man auch so nicht kannte. Auch wie diesen blauen mit den Knien und so.
Ja, mit dem Knien, die keine Knie sind. Ja,
genau. Aber das fand ich sehr schön. Mhm. Die Masken sahen sehr gut aus.
Tolle Masken. Ja, das ist ja auch sowas, was... das ist auch so eine verloren gegangene Kunst, ne? Dass man einfach mit Maske arbeitet.
Ja.
Also Guillermo del Toro ist so einer der Letzten, der das noch wirklich auf hohem Niveau macht. Aber ansonsten sieht es auch echt dünn aus.
Ja, dann fliegen wir jetzt den zweiten Stern rechts an bis zum Nimmerleinstag.
Bis zum Morgengrauen.
Ab geht's. Dann.
Ich warte darauf, dass meine Frau nochmal an die Tür zuschlägt, dass das so als Ende.
Als Abbinder. Ja, es hat sie ihren Einsatz verpasst.
Ja, schade.